Alex, und damit auch einen wunderschönen guten Morgen von mir, liebe Gemeinde und Geschwister und Freunde. Wir machen ja heute mit unserer Predigtreihe weiter, die ich beim letzten Mal angefangen habe, wo wir uns die eher etwas unbekannteren Gleichnisse von Jesus anschauen. Weil die Bibel ist ja Gottes vollkommene Wahrheit, aber machen wir uns nichts vor, manchmal ist das gar nicht so einfach zu verstehen. Und deshalb ist es eben auch so gut, dass Jesus auch schon damals zu den Menschen in Gleichnissen gesprochen hat, weil mit denen können wir nämlich Gott und sein Wirken und auch seinen Auftrag an uns viel, viel besser verstehen und somit auch in der Erkenntnis Gottes und auch in unserer Nachfolge wachsen. Und heute schauen wir uns eben das Gleichnis vom großen Gastmahl aus Lukas 14 an, genau. Und wir hatten eben in der Schriftlesung von Alex eine Begebenheit, in der Jesus eindrücklich vor Ehrsucht warnt. Und das Gleichnis, was ich euch jetzt näher bringen möchte, das ist eben die direkte Fortsetzung davon. Und Gott wird uns aufzeigen, dass wir alle in seine Gegenwart eingeladen sind, er aber bei faulen Ausreden und fadenscheinigen Rechtfertigungen auch die gerechten Konsequenzen daraus zieht. Und schlag bitte mit mir auf in Lukas 14, ab Vers 15 bis 24 und dann lesen wir gemeinsam dieses Gleichnis. Lukas 14 ab Vers 15. Ich lese uns aus der Elberfelder Übersetzung vor, es wird euch auch angebeamt. Da sagt Jesus: Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, das was wir eben gehört haben, sprach er zu ihm: Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein, und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bring die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hineinzukommen, dass mein Haus voll wird. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, an meinem Gastmahl teilnehmen wird. Wer von euch hat sowas wie eine To-Do-Liste oder einen Aufgabenkalender? Wer von euch macht das digital? Wer macht es noch auf Papier? Und mal ganz ehrlich, bei wem ist das immer viel zu voll? Weil ganz gleich, wie wir unseren Alltag planen oder wie wir unsere Prioritäten sortieren, wir alle haben nun mal die verschiedensten Verpflichtungen im Leben. Und es gibt Termine, die ich auf keinen Fall verpassen oder vergessen sollte. Sonntags, 10 Uhr, zum Gottesdienst zum Beispiel. Da gibt es keine Ausreden. Am 1.8. hat meine Frau Heion Geburtstag. Am 7.5. unsere Tochter Juna. Und unseren Hochzeitstag am 19.5. sollte ich auch auf gar keinen Fall vergessen. Und den Dienstplan im Geschäft, den sollte ich besser auch nicht vergessen. Ich könnte das beliebig weitermachen. Wir alle haben Prioritäten im Leben und Dinge, wo uns nun mal nichts dazwischen kommen darf. Es ist unfassbar wichtig, dass wir das für uns sortieren, was wirklich wichtig ist und das dann eben auch angehen. Und ja, wenn wir jetzt in einem weltlichen Lebenshilfeseminar wären, dann könnte ich das natürlich beliebig weit ausführen, wie man so seinen Alltag sortiert. Aber wenn es um die wirklich wichtigste Priorität in unserem Leben geht, nämlich Jesus Christus, dann müssen wir uns an dieser Stelle eben auch mal hinterfragen, ob der wirklich auch die Priorität in unserem Leben hat, die ihm eigentlich zusteht, nämlich die höchste. Weil spätestens dann, wenn Gott ruft, dann gibt es keine Ausreden. Denn Gott möchte uns heute liebevoll, aber eben auch mit aller notwendigen Dringlichkeit daran erinnern, dass er die höchste Priorität ist. Und wir hatten ja letztes Mal schon mit den Gleichnissen angefangen, wie sie auch zu verstehen sind. Ich möchte einfach nochmal alle ganz kurz auf einen Stand bringen. Denn die Elemente eines Gleichnisses haben immer eine Korrespondenz für das Reich Gottes. Das sind geistliche Wahrheiten. Und aus den Gleichnissen lernen wir mehr über Gottes Wesen und sein Wirken und auch seinen Plan mit uns. Und wir machen das einfach heute auch so, dass wir uns die einzelnen Elemente des Gleichnisses nacheinander anschauen und mal gucken, was uns Jesus mit diesem Gleichnis überhaupt für unser Leben sagen will. Und dazu, kriegst du bitte weiter? Danke. Und dazu fangen wir einfach mal mit dem Hausherrn oder auch Gastgeber an, der in dem Gleichnis Gott selbst repräsentiert. Und ja, das Gleichnis ist natürlich nicht vollständig in seiner Beschreibung, sondern pickt einzelne Aspekte von Gottes Charakter aus. Man muss Gott immer im Gesamtkontext der Bibel betrachten und auch deswegen schauen wir uns ja in den nächsten Wochen verschiedenste Gleichnisse an, um immer mehr Aspekte von Gott zu lernen. Aber auch wenn wir über diesen Gastgeber gar nicht mal so viel lesen, so können wir zumindest mal annehmen, dass er sehr, sehr reich sein muss. Denn wer ein großes Mahl veranstaltet und auch noch viele und wahrscheinlich wohlhabende Leute einlädt, der, könnte man sagen, ist mal zumindest nicht arm. Und als ich den Text gelesen hatte in der Vorbereitung, musste ich so ein bisschen an unsere Hochzeit denken, weil wir hatten knapp 100 Gäste, aber unser Caterer hat es sehr gut gemeint und ist von sehr hungrigen Gästen ausgegangen. Wir hätten 300 Leute einladen können und die wären eine Woche später immer noch satt gewesen. Was war die größte Feier, bei der du mal eingeladen warst oder die du auch selber gegeben hast? Denk mal daran zurück und nimm das mal 100 oder mal 1000 oder mal 1 Million und dann hast du eine ganz, ganz kleine Minimalvorstellung davon, wie groß es an Gottes Tisch einmal sein wird. Denn der Gott, an den wir glauben, ist nun mal Reichtum in Vollkommenheit. Denn ihm gehört alles, weil er die Welt geschaffen hat, aber, und das ist das Spannende, er ist auch bereit, es zu teilen. Denn unser Gastgeber in dem Gleichnis ist eben nicht nur überaus reich, sondern auch überaus großzügig. Denn ja, es ist sicherlich deutlich leichter, großzügig zu sein und Menschen einzuladen, wenn man viel Geld auf dem Konto hat. Und ich erwische mich auch manchmal selbst, wo ich mir denke, ja, ich würde jetzt gerne großzügig sein, wenn ich nur ein bisschen mehr Geld auf dem Konto hätte. Nur um dann von Gottes Wort daran erinnert zu werden, dass wir uns doch um gar nichts Sorgen brauchen, weil er uns immer ausreichend und im Überfluss versorgt. Und Gott ist eben auch anders als viele Menschen heutzutage sehr großzügig, obwohl er so reich ist. Aber, und das ist ganz wichtig, wenn wir Gott auch nur ansatzweise in dem Gleichnis verstehen wollen, Gott nimmt es auch ziemlich genau mit uns. Wir lesen, dass er die Einladung zu diesem Fest nicht wochenlang im Voraus schickt, sondern genau zu dem Zeitpunkt, wo das Mahl gerade fertig ist. Gott prüft uns, ob wir jederzeit bereit sind, auch seiner Einladung zu folgen. Und wir sehen, aus welchen fadenscheinigen Gründen auch immer die Menschen diese Einladung abnehmen. Wir sehen darin eine weitere wichtige Eigenschaft von Gott. Denn Gott ist zornig über diejenigen, die seine Einladung ablehnen. Ja, Gott kann auch zornig sein. Klar ist Gott liebevoll und gnädig, aber Gott ist eben auch an genau der richtigen Stelle zornig. Und wir sehen auch gleich, warum das so ist. Aber lass uns erstmal damit zum zweiten Element des Gleichnisses kommen, nämlich diesem großen Gastmahl, von dem wir reden. Und das ist vielleicht noch am schwierigsten zu greifen, ja, aber Jesus ging es ja immer darum, in seinem Wirken die Ankunft des Reiches Gottes zu verkündigen. Und das ist ja schlussendlich das Evangelium, dass das Reich Gottes mit Jesus Christus angebrochen ist und sich ausbreitet. Gottes Reich ist am Ende aller Tage die vollkommene Beziehung mit unserem Schöpfer. Und wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast und von deinen Sünden umgekehrt bist, dann darfst du dir auch gewiss sein, so lesen wir in der Bibel, dass du am Ende aller Zeiten an diesem großen Gastmahl in Gottes Reich teilhaben wirst. Und das ist es, was Gott sich von uns wünscht. Und weil das Reich Gottes eben schon angebrochen ist, dürfen wir hier, die wir an Jesus Christus glauben, schon jetzt einen Anteil daran haben. Wir dürfen Gottes Gnade und Vergebung in unserem Leben spüren. Wir dürfen göttlichen Frieden in unserem Herzen haben und seinen Segen und seine Versorgung erleben. Und wir dürfen erleben, wie Gott schon im Hier und Jetzt wird, wo Menschen verändert werden, Lebensgeschichten neu geschrieben werden und noch so viel mehr. Aber wollen wir das wirklich verpassen oder sind wir begeistert dafür? Und wir feiern ja auch gleich Abendmahl, das ist ja schon angerichtet. Und das ist nur passend zu diesem Gleichnis. Denn es zeigt uns auch, dass Gott uns zu seinem großen Versöhnungs- und Freudenmahl einlädt. Denn er hat uns in seiner unendlichen Gnade, in sein Reich, an seinen gedeckten Tisch eingeladen, obwohl wir das gar nicht verdient hätten. Und diese Einladung kam eben durch den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Für uns ist er der Knecht, der in diesem Gleichnis die Einladung überbringt. Aber wir müssen im historischen Kontext dieses Gleichnisses auch bewusst noch ein bisschen weiter zurückgehen. Denn vor Jesus hat Gott ja schon einige Propheten zu seinem Volk gesandt, um sein Volk an seinen Bund zu erinnern, das er mit ihnen geschlossen hat. Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen, dass er ihnen zeitlebens beistehen wird, wenn sie sich an seine Gebote halten. Aber Israel hat immer und immer und immer wieder gegen Gottes Gebote verstoßen. Und dazu hat Gott Propheten ausgesandt, um sie daran zu erinnern. Wir lesen im Alten Testament, dass Gott seinen gerechten Zorn über die Sünde des Volkes schon mehrfach angekündigt hat und auch mehrfach durchgesetzt ist. Aber er hat eben immer wieder vorher Propheten wie einen Elia oder einen Hosea oder einen Haggai oder wen auch immer geschickt, um das Volk daran zu erinnern. Sie wurden daran erinnert, dass sie falschen Göttern gedient haben, dass sie ihren eigenen Bedürfnissen mehr nachgegangen sind als das, was Gott von ihnen wollte und vor allem auch, dass sie Gottes Gnade vergessen haben. Obwohl sie wussten, dass Gott gut zu ihnen ist, haben sie sich immer wieder abgewandt und Gott hat sie daran erinnert. Aber machen wir uns nichts vor, wenn wir darüber lesen, in unserem Alltag sind wir doch oft kein Deut besser. Wir Menschen, wir sind nämlich manchmal sehr davon überzeugt, dass das, was wir tun, auch vollkommen richtig ist. Und dann sehen wir gar nicht, wie sehr wir auf dem Holzweg sind. Ich erlebe das immer wieder selbst, dass Gott mir so großartige Menschen wie meine Frau oder mein Mentor oder auch andere gute Freunde in mein Leben gestellt hat, die mich dann auch darauf hinweisen, wenn ich mal komplett auf dem Holzweg bin. Und so war das eben auch mit den Propheten. Und sie hatten alle mehr oder weniger die gleiche Botschaft. Israel sollte von seinen Sünden umkehren, Buße tun und sich wieder Gott zuwenden. Sonst wird Gott sein gerechtes Urteil über sein Volk vollstrecken. Und das hat auch Johannes der Täufer als letzter Prophet vor Jesus gepredigt. Und genau das ist ja auch die Botschaft, die Jesus den Menschen gebracht hat. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nahe. Und genau das bringt uns zu den Menschen, die ja eigentlich in diesem Gleichnis eingeladen werden, die hier eben exemplarisch für das Volk Gottes stehen. Gott hat mit dem Stammvater Abraham einen Bund geschlossen, dass er auf ewige Gott sein wird, hatte ich ja eben schon gesagt. Aber vor allem sind es hier eben die geistlichen Führer des Volkes, die mit dem Gleichnis angesprochen sein sollen. Denn sie haben immer wieder Gottes Einladung zur Umkehr abgelehnt und stattdessen sein Wort benutzt, um sich daran zu bereichern. Und im neuen Bund der Gnade, ja, dürfen wir uns hier auch explizit selbst alle mal angesprochen fühlen. Jesus Christus lädt uns ein, an seinen gedeckten Tisch zu kommen und ist an jedem Einzelnen von uns, ob wir diese Einladung annehmen oder ablehnen. Und an dieser Stelle müssen wir uns auch gezielt mal hinterfragen, freuen wir uns, wenn Gott zu uns spricht und uns einlädt? Sind wir begeistert? Lassen wir für ihn alles stehen und liegen, wenn er uns ruft? Oder sagen wir dann so, morgen vielleicht, wenn es mir besser passt, oder frag wen anders. Weil genau an dieser Stelle kommen wir zu dem wahrscheinlich für uns alle herausforderndsten Teil des Gleichnisses. Wenn wir davon lesen, dass ein Gast noch seinen Acker bestellen will, der andere sich um seine frisch gekauften Ochsen kümmern will und der dritte will ja gerade in die Flitterwochen fahren, dann sind das nichts anderes als Sinnbilder für Götzen und Sünde in unserem Leben. Und darauf will Gott uns jetzt auch noch heute, 2000 Jahre später, hinweisen. Denn wenn wir von Gott eingeladen sind oder aufgefordert werden, dann gibt es nun mal keine Ausreden. Wenn wir seinem Ruf, wie rum auch immer, nicht folgen, dann sind das eindeutig falsche Prioritäten auf unserer To-Do-Liste. Und ich möchte mich hier auch ehrlich gesagt nicht herausnehmen. Auch ich habe manchmal die fadenscheinigsten Ausreden, warum ich Gott nicht dienen möchte. weil ich denke, ah, ich muss mich noch ein bisschen mehr erholen oder eine bestimmte Person hat gerade nicht meine Aufmerksamkeit verdient. Da können wir uns alle nicht von frei machen. Alles das, was uns von Gott abhält, seinen Willen zu tun, ist Sünde. Und es soll ja auch Menschen geben, die einen Gottesdienst eher als eine Option, als eine Pflicht betrachten. Nein, Gottes Wort fordert uns auf, uns der Gemeinschaft nicht zu entziehen, sondern uns zur Anbetung zu versammeln. Und das ist eine geistliche Pflicht eines jeden Gläubigen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ist das denn so falsch, wenn man seinen Job nachgehen muss? Oder wenn man sich um seine Frau oder seine Familie kümmern soll, ist das wirklich so falsch? Und sicherlich nicht. Vieles kann in sich etwas Gutes sein, aber die Frage ist eben Menge und Zeitpunkt. Wenn ich mich mal ausruhen will, vielleicht eine Dokumentation gucke oder ein Puzzle mache, dann ist das in sich auch okay. Vielleicht ist es bei euch etwas anderes, wie ihr euch ausruht. Aber es ehrt Gott, weil er hat eben am siebten Tage auch geruft. Aber wenn Gott dann eben ruft, dann ist Schluss mit Ausruhen. Dann ist Schluss mit den Ausreden. Dann haben wir zu folgen. Und wenn dann unsere Ausreden zum Selbstzweck werden, dann gefällt Gott das gar nicht. Und deshalb ist Gott in diesem Gleichnis auch zornig und lädt die Gäste wieder aus, weil er die Sünde ebenso sehr hasst. Gott alleine ist vollkommen gut und Sünde kann in seiner Gegenwart nun mal nicht existieren. Und Gott vernichtet diese in seiner Gegenwart kompromisslos. Gott ist hier unmissverständlich und konsequent. Wenn wir uns bewusst gegen ihn und für die Sünde entscheiden, dann wird er uns nicht in der Ewigkeit dabei haben. Dann sind wir wieder ausgeladen. Und das gilt auch für die Gegenwart im Kleinen. Wenn wir uns entscheiden, einen Weg im Alltag ohne Gott gehen zu wollen, dann lässt Gott uns das auch machen. Gesegnet ist das aber nicht. Es ist gut, dass Gott so gnädig ist, dass er uns immer wieder barmherzig in seine Gegenwart einlädt und wir nicht direkt bei der ersten Fehlentscheidung in unserem Leben raus aus der Ewigkeit sind, sondern sonst würde es nämlich ziemlich schlecht um uns alle aussehen. Und noch eine kleine Ergänzung dazu, weil das an dieser Stelle so gut passt. Wir können uns nicht selbst rechtfertigen oder entschuldigen. Die Eingeladeten meinten in dem Gleichnis, mit einer kurzen Ausrede oder Entschuldigung wäre es getan, aber so ist es nicht. Wir müssen aufhören, uns für unsere Fehler zu entschuldigen, sondern um Entschuldigung bitten. Weil die Entscheidung, das anzunehmen, obliegt immer demjenigen, gegen den man sich versündigt hat. Das kann man nicht für sich selbst so klären. Und die Rechtfertigung unserer kompletten Existenz obliegt nun mal Jesus Christus selbst. Das können wir nicht aus eigener Hand machen. Und das bringt uns zum Abschluss dieses Gleichnisses zu denjenigen, die am Ende wirklich bei der Feier dabei sind. Wir lesen von Armen und Krüppeln und Blinden und Lahmen, zu denen der Knecht dann am Ende gehen soll. Und im Kontext des Evangeliums sind das auch explizit die Heidenvölker, wozu wir ja auch gehören. Aber Jesus hat es schon vorgemacht, indem er eben selbst zu diesen Leuten gegangen sind, die damals von der Gesellschaft verstoßen waren, weil sie als unrein galten. Man muss sich das mal vor Augen führen. Wenn man damals als arm oder krank wahrgenommen wurde, dann war man nicht nur irgendwie ausgegrenzt oder verstoßen, dann war das vom Prinzip her, dass das eine Person war, mit der man nichts zu tun haben sollte, weil diese Krankheit oder Armut oder was auch immer war in irgendeiner Art und Weise geartete Strafe für die Sünde der Person und mit der durfte man nicht verkehren. Und damit ist es auch umso besonderer, dass genau Jesus es uns vorgemacht hat, eben zu genau diesen Menschen zu gehen. Deshalb kam Jesus eben zu diesen Menschen, um ihnen zu zeigen, dass er genau sie im Blick hat, die, die vorher immer verachtet wurden. Denn schlussendlich sind es eben genau diese, wie wir lesen, die ein Ende in der Ewigkeit bei Gott sein werden. Und ich habe das hier mal unter dem Begriff Gottes errettete Kinder zusammengefasst. Ich hatte eben schon gesagt, dieses Gleichnis beschreibt auch irgendwo den Übergang vom Alten zum Neuen Bund. Weil Gottes Volk eben Gottes Einladung mehrfach abgelehnt hat, hat er sich den Heidenvölkern zugewandt, die es aus Sicht seines Volkes deutlich weniger verdient hätten. Es hilft aber auch der eigenen Demut, sich auch mal im Lichte dieses Gleichnis selbst mal zu den Krüppeln oder Lahmen oder Blinden oder wem auch immer zu zählen und eben nicht zu den angesehenen Personen. Das hilft uns nämlich wirklich, noch viel dankbarer über Gottes gnadenvolle Einladung zu sein. Weil schlussendlich, wir lernen vieles aus dem Gleichnis, ja. Unser Gott ist ein guter und großzügiger, aber eben auch zorniger und gerechter Gott. Und wenn wir in unserer Beziehung zu ihm und damit unserer Heiligkeit wachsen wollen, dann sollten wir es eben als unsere Maxime ansehen, es aus seiner Kraft ihm heraus gleich tun zu wollen. Und welche Gaben und in welcher Ausprägung uns Gott dazu gibt, das obliegt allein ihm. Aber was wir als Christen entscheidend dazu beitragen können, ist eben, dass wir uns bereithalten, wenn Gott uns ruft. Und da müssen wir uns gezielt fragen, woran hängt eigentlich unser Herz? Womit beschäftigen wir uns eigentlich lieber als mit Gott? Und wenn es Sünde ist, dann bring es ans Kreuz und bitte Gott um Vergebung. Und wenn du es nicht schaffst, dann vertraue dich bitte irgendjemand hier an. Du kannst gerne zu mir kommen oder zu den Ältesten oder zu irgendjemandem, den du hier im Saal sympathisch findest. Lass gerne für dich beten, dass du Gottes Gnade spüren kannst. Und ich möchte mich hier nicht als Moralprediger oder als Besserwisser darstellen. Ich bin selbst kein Deut besser. Aber mein Herzensanliegen ist, dass wir alle diese Gnade von Gott erleben und dass wir in der Ewigkeit an seinem gedeckten Tisch sitzen. Ich möchte niemanden hier in der Ewigkeit vermissen, ganz ehrlich. Und Nachfolge und Jüngerschaft sind nun mal eben nicht die Frage, ob wir einmalig Jesus Christus als unseren Herrn und Retter angenommen haben, sondern ob wir unser ganzes Leben an seinem reichgedeckten Tisch, also in seiner Gegenwart, auch verbringen wollen. Und natürlich ist es okay, wenn wir unsere Hobbys haben. Natürlich ist es okay, wenn wir uns mal ausruhen wollen oder einfach mal nur das Leben genießen. Alles gut. Aber was ist, wenn Gott ruft? Was ist, wenn er uns dann die Gelegenheit gibt, ihn zu bezeugen oder großzügig zu sein oder zum Gottesdienst zu gehen oder zu dienen oder was auch immer? Was ist dann wichtig in unserem Leben? Wenn Gott ruft, dann kann es keine zwei Meinungen geben, was wichtig ist. Und wenn du das mit der Kraft des Heiligen Geistes dann auch in deinem Leben umsetzt, dann bist du herzlich eingeladen zu seinem großen Mahl. Wenn nicht, dann ist das hier ein liebevoller Wink Gottes, es nochmal zu überdenken. Denn er möchte, dass du seiner Einladung folgst. Aber wenn dir andere Dinge wichtiger sind, dann wird er jemand anderes einladen. Und da sollten wir uns als Gemeinde auch mal fragen, warum sind hier eigentlich noch Stühle frei? Natürlich gibt es gerade Geschwister, die auch wirklich verhindert sind. Das ist aber nicht das Thema der Predigt. Was ist mit denjenigen, die wissen, dass sie eingeladen sind, aber gerade andere Prioritäten haben? Und was ist mit denjenigen, die noch gar nicht zu Christus gehören, weil sie die frohe Botschaft noch gar nicht gehört haben? Wo sind die? Was sind unsere Wege und Zäune? Man denkt ja da in der modernen Zeit eher an so Orte wie Bahnhöfe oder Casinos oder Unterführungen, wo solche Menschen leben. Das ist auch nicht falsch. Aber ganz ehrlich, es sind doch oft unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen und manchmal die eigene Familie oder ganz zufällige Begegnungen, wo Gott uns gebrauchen will. Die Armen und Krüppel und Bettler, die waren damals schon verwahrlost. Die haben wahrscheinlich auch übel gerochen und waren genauso von der Gesellschaft verachtet wie heute auch. Aber von diesen Leuten sehe ich hier eben außerordentlich wenige. Wir wollen ja alle Jesus Christus ähnlicher werden. Das bedeutet eben auch, dass wir ihm nacheifern dürfen und auch sollen, eben genau zu diesen Menschen zu gehen und ihnen die frohe Botschaft zu bringen. Und das bedeutet eben auch, es mal für Christus zu riskieren, eine Abfuhr zu bekommen. Gehen wir raus oder warten wir, dass die Heiden hier einfach sonntags morgens in die Gemeinde fallen und sich alle von selbst bekehren? Gemeinde ist eine Sammlungs-, aber auch eine Sendungsbewegung. Wir sammeln uns hier Sonntag für Sonntag und an anderen Veranstaltungen, um gemeinsam Gott zu ehren und in seinem Wort unterrichtet zu werden. Aber spätestens mit dem Amen nach dem Gottesdienst werden wir auch rausgesendet, um der Welt das Evangelium zu bringen und nicht andersrum. Lasst uns daran arbeiten, jeder Einzelne für sich und wir auch als Geschwister, keine Gelegenheit mehr zu verpassen, Menschen in die Begegnung mit Jesus Christus einzuladen. Und lasst uns auch als Gemeinde bewusst immer Einladungen für die verschiedensten Kommunikationskanäle parat haben. Denn es ist immer gut, Menschen was direkt in die Hand zu geben, dass sie eingeladen sind zum Gottesdienst. Und das bringt mich zum Abschluss der Predigt genau zu diesem einen Satz, der euch vielleicht aufgefallen ist, über den ich in der Predigt noch überhaupt nichts gesagt habe. Einer der Gäste sagt ganz am Anfang zu Jesus: Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Das ist ja auch korrekt, das hat er gut erfasst, aber Jesus würde ja dieses Gleichnis nicht erzählen, wenn er nicht die falsche Herzenshaltung dieses Mannes erkannt hätte. Wenn Jesus ein Gleichnis bringt, dann macht er das, um Missstände aufzuzeigen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn handelt ja auch vom jüngeren Sohn, aber eben auch vom älteren Sohn, der sich über die Gnade seines Vaters beschwert. Der Mann, der das vor diesem Gleichnis aufgerufen hat, der war sich wahrscheinlich ziemlich sicher, dass er in der Ewigkeit mit dabei sein wird. Aber Jesus hat ihn mit dem Gleichnis eben darauf hingewiesen, dass er sich das vielleicht noch mal durch den Kopf gehen lassen sollte. Bei all der Gnade, die Gott uns gibt, müssen wir demütig bleiben und uns eben auf eine Stufe mit den Armen, mit den Einsamen und mit den Verlorenen stellen, so wie wir es eben in der Lesung gehört haben. Gesegnet ist, wer sich demütig auf den letzten Platz setzt. Gesegnet ist, wer verzichtet. Gesegnet ist, wer lieber gibt als nimmt. Und wenn du das für dich angenommen hast, dann darfst du es auch gerne dem Gastherrn in diesem Gleichnis gleich tun und die Menschen zu dir einladen. Lasst uns ein Beispiel nehmen und gezielt auf die Menschen zugehen, die sonst keiner einlädt. Denn wenn Gott ruft, dann gibt es nun mal keine Ausreden. Wir stehen unter der Gnade und wir sind an Gottes reichgedeckten Tisch eingeladen. Aber was machen wir damit? Kannst du bitte weitermachen? Danke. Sind wir wirklich bereit, alles aufzugeben und Gottes Ruf zu folgen? Weiter. Weiter, weiter, genau, danke. Gottes Wort lehrt uns ganz klar, wenn wir in Sünde verharren und Ausreden suchen, dann findet Gott andere Menschen, die unseren Platz einnehmen. Denn Gott errettet viele, aber nicht alle. Die, die seine Einladung nicht annehmen und nicht im Buch des Lebens stehen, die bleiben am Ende in der Ewigkeit draußen. Und so heißt es ja auch so wunderbar zusammengefasst in Johannes 3, 36. Wir hatten eben 16 und 17 gehört, aber ich finde 36 ist auch super wichtig. Da steht nämlich, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja, wir glauben an einen liebevollen und gnädigen Gott, das ist auch richtig. Aber Gott hat eben auch einen vollkommenen und gerechten Zorn über die Sünde. Und wenn man Gottes gnadenvolle Einladung nicht folgt, dann ist man halt in der Ewigkeit draußen. Punkt. Es ist genug Platz an Gottes Tisch. Aber wenn man ihn nicht einnehmen will, dann wird Gott den auch konsequenterweise anders besetzen. Und da müssen wir uns fragen, was macht die Einladung an Gottes Tisch mit dir? Weißt du schon, ob du in der Ewigkeit Platz an Gottes Tisch haben wirst? Hast du seine Einladung schon angenommen? Oder zögerst du noch? Denn der Herr wünscht sich so sehr, dass du seine Einladung annimmst, weil er dich so sehr liebt. Gott persönlich lädt dich ein durch sein Kreuz. Hast du diese Einladung schon für dich angenommen? Dann wünscht sich Gott vor dir, dass du bereitstehst, wenn er dich ruft, anderen Menschen diese Einladung zu überbringen. Wir feiern ja auch gleich gemeinsam Abendmahl, wo wir nicht nur symbolisch, sondern auch ganz real schon einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie es in dieser Ewigkeit mit Gott sein wird. Es ist alles vorbereitet, es ist alles vollbracht. All unsere weltlichen Sorgen und Bedürfnisse und Ausreden sind gar nichts im Vergleich zu dem, was Gott uns geben möchte. Lasst uns Gott um Vergebung für unsere faulen Ausreden in der Vergangenheit tun, wo wir nicht seiner Einladung gefolgt sind. Und lasst uns von Gott Mut für zukünftige Gelegenheiten zusprechen, dass wir uns dann auch von ihm gebrauchen lassen, wenn er uns zu den Menschen sendet. Und ganz gleich, wie du deinen Alltag sortierst, wie deine To-Do-Liste aussieht, denk bitte immer daran, dass Gott und die Zeit mit ihm ganz, ganz oben steht. Amen. Lasst uns beten. O du großer, herrlicher Gott, wir danken dir für dieses Gleichnis, was wir hören durften. Und Herr, du ermahnst uns, wo wir deinem Willen nicht gefolgt sind. Und wir danken dir für diese liebevolle Korrektur. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns vergibst, Herr, wo wir deinem Ruf in der Vergangenheit nicht gefolgt sind. Aber wir danken dir auch für deine Liebe, die du durch uns zu den Menschen bringen willst. Und Herr, wir bitten dich, gebrauche du einen jeden Einzelnen von uns und auch uns als komplette Gemeinde, das Licht in dieser Welt zu sein und die Einladung an deinen reich gedeckten Tisch zu den Menschen zu bringen. Gebrauche du da bitte einen jeden Einzelnen von uns. Und Herr, für diejenigen unter uns und an den Bildschirmen, die deine Einladung noch nicht angenommen haben, Herr, bitte ich dich um deine Gnade. Sprich du zu ihnen in ihre Herzen, offenbar dich du bitte ihnen, dass du wahr bist, dass du sie liebst, dass du sie an deinem Tisch haben möchtest. Herr, danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns einlädst. Danke, dass du uns vergibst und danke, dass du uns gebrauchen willst. In deinem heiligen Namen, Jesus. Amen. Lasst uns gemeinsam Gott zur Ehre singen.